ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen und alle Menschen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich freuen wir uns über alle interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sprechen in diesem Podcast über alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Und mit dieser heutigen Folge beenden wir Staffel 4. Nach einer kurzen Pause werden wir dann Anfang April zurück sein mit Staffel 5 von Hormongesteuert und vielen neuen Gästen und interessanten Themen. Mit dabei ist und bleibt meine geschätzte Podcastpartnerin Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Gynäkologin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Schaudig.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Und mein Name ist Katrin Simonsen, wie eben gerade gehört, Moderatorin, Redakteurin beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. In dieser Folge geht's mal wieder um Hörerinnenfragen. Ihr schreibt uns ja weiterhin viele Mails, erzählt uns eure Geschichten, stellt uns viele Fragen. Und wir freuen uns natürlich auch über euer wertschätzendes und manchmal fast liebevolles Feedback. Frau Schaudig, zu Beginn dieser Folge schauen wir mal auf zwei Studien, die uns Hörerinnen geschickt haben. Die erste Studie ist aus dem Deutschen Ärzteblatt und ich zitiere mal die Überschrift: Typ 2 Diabetes, Doppelpunkt, Hormontherapie nach Menopause könnte Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen. Nun haben wir ja auf dem Podcast darüber gesprochen, dass eine Hormontherapie eher einen präventiven Schutz für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und auch für Diabetes Typ 2 einen präventiven Schutz bieten kann. Ich habe Sie gebeten, sich diese Studie mal genauer anzuschauen. Was steckt denn hinter dieser Schlagzeile, Frau Schaudig?
Ja, ich habe mir die Studie auch nochmal angeguckt und die sagt uns eigentlich nichts Neues. Vielleicht vorab, was ist Typ 2 Diabetes im Gegensatz zu Typ 1 Diabetes? Typ 1 Diabetes, das ist der Diabetes-Typ, den junge Menschen bekommen. Der ist meistens auch genetisch bestimmt und beeinflusst und das ist einfach der Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produzieren kann. Davon trennen muss man den Typ 2 Diabetes und das ist dieser klassische Altersdiabetes, der übrigens in den letzten Jahrzehnten weltweit massiv zugenommen hat. Ich glaube, die weltweiten Zahlen haben sich mehr als vervierfacht und das hat was mit Überernährung und Übergewicht zu tun. Das heißt, wenn man Übergewicht entwickelt, insbesondere dieses abdominale Bauchfett, hat man ein erhöhtes Risiko, dass sich irgendwann ein Typ 2 Diabetes einstellt. Das kriegen nicht alle übergewichtigen Menschen, aber es hängt schon eng damit zusammen und zwar insbesondere mit diesem Bauchfett. Und jetzt muss man sich überlegen, dieses Bauchfett macht aber neben einer Insulinresistenz, also das ist die Vorstufe vom Typ-2-Diabetes, macht auch alle möglichen anderen Botenstoffe, die für unser Herz-Kreislauf-System nicht gut sind. Das heißt zum Beispiel Stoffe, die die Blutgerinnung fördern und die Auflösung von Gerinnseln verschlechtern. Also unser Gerinnungssystem ist so ein Gleichgewicht zwischen gerinnungsfördernden und gerinnungsabbauenden Substanzen und das geht beim Bauchfett, wenn man viel Bauchfett hat, gerät dieses Gleichgewicht durcheinander. Das heißt, wir wissen, dass Menschen mit einem erhöhten Bauchfett oder viszerales Fett, wie das auch heißt. Und nochmal zur Erinnerung, das ist das Fett, was nicht außen auf dem Bauch drauf sitzt, sondern was innen drin sitzt und zwischen den Darmschlägen.
Das sind diese Prallenbäuche auch.
Ja, das sind
dann
diese Prallenbäuche. Also ein Kollege von mir hat immer gesagt, machen Sie den Kneiftest. Und wenn Sie das Bauchfett über dem Bauch nicht so richtig kneifen können und es eher so innen prall ist, dass Sie, wenn Sie so mit dem Finger drauf gehen, dass es wie so bei so einem Gummiball ein bisschen nachgibt, dann ist das dieses klassische Bauchfett. Also das ist der Typ 2 Diabetes. Jetzt habe ich gesagt, da werden viele Botenstoffe produziert, die die Gerinnung fördern, die aber auch Verkalkung fördern. Und jetzt muss man ja nur noch einen Schritt weiter denken. Das erklärt auch, warum Menschen mit diesem vermehrten Bauchfett ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch für Thrombosen haben. So, jetzt hat diese Studie sich angeschaut, Menschen mit Diabetes Typ 2 oder vor allen Dingen auch Frauen mit Diabetes Typ 2 mit und ohne Hormone und kam zu dem Schluss, und wenn Hörerinnen, die schon öfter uns gehört haben, das jetzt hören werden, die sagen, ja, ist total logisch. Die geschluckte Hormontherapie machte bei den Diabetespatientinnen ein noch höheres Risiko für Thrombosen und Infarkte und Schlaganfälle. Ich muss gestehen, ob es auch Schlaganfälle war, habe ich jetzt gar nicht so genau gesehen in der Studie. Aber auf jeden Fall mehr Thrombosen, mehr Herz-Kreislauf-Ereignisse. Das ist ja sehr logisch, denn die haben ja von Haus aus ein erhöhtes Risiko. Wir wissen, dass geschluckte Hormone das Thromboserisiko auch noch fördern. Jetzt haben wir eine Situation, wo die Menschen sowieso ein erhöhtes Risiko haben für Thrombose, Herzinfarkt, Schlaganfall, nämlich Typ-2-Diabetes. Und jetzt kriegen die noch eine Substanz, die dieses Risiko für Thrombose noch mehr erhöht. Ich finde das fast völlig erwartungsgemäß, dass die dann auch noch mehr Risiko haben als die Frauen, die keine Hormone nehmen. Jetzt ist aber das Wichtige, man hat in dieser Studie auch sich angeschaut, was ist, wenn die Frauen eine Hormontherapie, also Östrogen, über die Haut zuführen. Und da sind wir jetzt auch nicht überrascht, dann hatten die nämlich kein höheres Risiko als die Diabetikerinnen ohne die Hormontherapie. Die Studie war grundsätzlich zu klein und auch nicht so genau, dass man sagen kann, aha, aber die müssten doch auch einen Schutzeffekt haben. Da sage ich auch gleich nochmal was zu diesem Schutzeffekt vor Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also, um es nochmal zusammenzufassen, da kam raus, wenn Menschen oder Frauen mit einem Typ-2-Diabetes geschluckte Hormone nehmen, haben sie ein erhöhtes Risiko für Thrombosen und Schlaganfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn sie transdermal das nehmen, also über die Haut zuführen, das Östrogen, ist dieses Risiko nicht höher als bei Diabetikerinnen ohne Hormontherapie, was ich logisch finde.
Aber wir haben da auch keinen positiven Effekt, dass es dann vielleicht weniger ist.
Das hat die Studie auch nicht wirklich untersucht. Okay. Und vor allen Dingen war sie auch nicht so groß. Dafür müssen sie schon richtig viele Frauen untersuchen. Und was die natürlich nicht geguckt haben, war, wann haben die mit der Hormontherapie begonnen? Und da muss ich nochmal einhaken fürs Herz-Kreislauf-Risiko, weil sie vorhin gesagt haben, hat einen präventiven Schutz. Ich würde es jetzt nicht so mit Ausrufezeichen sagen, sondern ich würde sagen, es kann einen Schutz haben, wenn man früh anfängt, das heißt früh in dem Moment, wo man keine Hormone mehr hat und dann es längerfristig nimmt, da spricht viel dafür, dass man dann einen Herz-Kreislauf-Schutz mitnimmt. Wenn man aber nach, sagen wir mal, 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Jahren nach der letzten Regelblutung anfängt mit den Hormonen, nimmt man diesen Schutz nicht mehr mit. Und dann muss man auch nochmal sicher sagen, dass es ganz auf die individuelle Situation der Patientin ankommt. Wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig mit der Einleitung einer Hormontherapie, wenn jemand bereits Ablagerungen an den Gefäßen hat. Das sind diese sogenannten Plaques, die man ganz einfach an der Halsschlagader testen kann. Also die Halsschlagader ist die Karotisarterie. Da macht man einen Doppler und guckt sich das an und einen Ultraschall und sieht, wie dick ist die Gefäßwand und gibt es schon solche Plaques. Wenn da schon deutliche Plaques vorhanden sind, heißt es, dass das Gefäßsystem tatsächlich bereits geschädigt ist, möglicherweise auch durch den Diabetes und durch diese gesamte Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselsituation. Dann sind wir auch immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn schon Plaques da sind, weil es auch die Hypothese gibt, dass man ein instabiles Plaque zum Platzen bringt und das würde dann ja einen Infarkt oder einen Schlaganfall auslösen können. Das ist immer so eine tricky Frage und die kann man auch nicht so eindeutig beantworten und das haben die natürlich so genau nicht geguckt in der Studie.
Ich hatte diesen Artikel mir auch durchgelesen und ich fand den wirklich auch verwirrend geschrieben. Und ich finde es dann wirklich immer so schade, wenn dann auch so Überschriften sind, die dann auch für Verunsicherung sorgen. Man hätte ja auch schreiben können, geschluckte Hormone erhöhen nach der Menopause oder können das erhöhen oder
ja,
so. Ne?
Da haben Sie völlig recht. Und es ist leider so, dass in ganz vielen, auch Stellungnahmen der Behörden, also auch von den hochgeordneten, hochrangigen Behörden, diese Differenzierung nicht gemacht wird. Ja, und ich muss auch jetzt sagen, wir haben ja auch schon mal über diese Aufhebung dieser Blackbox-Warning gesprochen in USA, die jetzt also sagen, nein, Hormone sind unbedenklich. Da wird aber wieder nicht unterschieden, ob die Hormone geschluckt oder über die Haut angewandt werden. Und auch wenn jetzt die Behörde in den USA gesagt hat, Hormone sind völlig bedenkenlos, nee, wenn die Patienten wieder das alte Presomen bekommen, was sie sowieso immer noch in den USA kriegen, haben die ein deutlich erhöhtes Thromboserisiko und auch langfristig ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Das kann man nicht vom Tisch wischen. Das haben wir bei der Östrogengabe über die Haut nicht oder fast nicht. Kommt ein bisschen auf die Dosis an, aber da wird zu wenig differenziert, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber die Überschriften sind halt immer so ein bisschen reißerisch. Betrifft leider auch die Laienpresse. Ich gebe manchmal Interviews, wo ich dann den Text lese, ich gebe meine Zitate frei, aber dann steht eine marktschreierische Überschrift drüber, die in keiner Weise den Inhalt des Interviews differenziert darstellt. So ist es leider.
Ja, ja, da geht's nach Klicks. Was bringt Klicks? Ist leider
ja,
so.
Ja, oder was ist ein Eyecatcher? Und leider wird in der Überschrift häufig eine angstmachende Botschaft vermittelt.
Okay, aber zu dem Artikel haben wir jetzt aufgeklärt und die
nächste. Den habe ich mir auch. Ich habe mir nicht nur den Ärzteblatt-Artikel angeschaut, sondern ich habe mir die Studie angeguckt. Ne? Also ich habe wirklich geguckt, die ist, glaube ich, noch nicht publiziert, aber sie ist vorgestellt worden auf dem Kongress und den Abstract habe ich mir angeschaut und vor allen Dingen die haben ein Poster gemacht, da sieht man sehr schön, wie die Risiken sind.
Die nächste Studie, die uns geschickt wurde, da geht es um eine Hormontherapie und Demenz. Die Frage ist ja auch bei der Hormontherapie immer, hat die einen präventiven Effekt? Kann man sich da vor Demenz schützen? Es gab, glaube ich, schon mal Studien, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wo es eher hieß, nein, Hormone fördern sogar Demenz. Jetzt gibt es eine Übersichtsarbeit dazu, auch die haben Sie sich angeschaut.
Also ich sag's mal so, um es kurz zu machen, in der Zusammenfassung steht es auch so drin und es deckt sich eigentlich auch mit allem, was ich bisher so dazu gehört und gelesen habe. Am Ende steht, es schützt weder noch schadet es. Das heißt, okay. Wir wissen es eigentlich nicht. Und wir hatten vor 2 Jahren auf unserer Menopausentagung tatsächlich die Top-Spezialistin aus Chicago eingeladen zu diesem Thema, die ganz viel eigene Forschung gemacht hat zu dem Thema und die sich, glaube ich, wie keine weitere in der Literatur auskennt. Und die hat eine Stunde uns einen brillanten Vortrag gehalten und am Ende kam raus, we don't know. Also wir wissen es nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass es Untergruppen von Frauen gibt, die tatsächlich profitieren können, aber wir wissen noch nicht, welche Untergruppen es sind. Und es gibt dann auch Situationen, zum Beispiel, wenn man erst lange nach der Menopause anfängt, dann kann es sogar sein, dass das Risiko erhöht ist. Das kam bei der WHI-Studie raus. Da haben man Frauen 10 Jahre nach der Menopause Hormone gegeben und die hatten dann tatsächlich mehr Demenzen. Also da ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt entscheidend, wenn überhaupt. Aber auch da muss man sagen, da hat die FDA, also die amerikanische Behörde, jetzt aus meiner Sicht schon wieder einen Klopper rausgelassen, denn die sagen, es schützt doch eindeutig vor Demenz. Nein, wir wissen es nicht so genau. Und wenn jemand da mal in die Tiefe gehen will, dafür muss man allerdings gut Englisch können, dann rate ich auf LinkedIn oder Instagram Pauline Maki zu folgen, M-A-K-I, die erklärt es unglaublich gut. Und man kann sie auch gut verstehen. Also auch wenn man nicht so gut Englisch kann, die spricht so ein schönes Englisch, dass man es einigermaßen hören kann. Also das kann ich empfehlen, die ist top.
Okay.
Und die bestätigt eigentlich das, was bei der Studie rauskommt. Es schadet nicht und es nützt auch nicht. Also wahrscheinlich gibt es Untergruppen und das.
Aber so eine
noch
Übersichtsarbeit muss man ja auch dazu sagen, das ist einfach, dass verschiedene Studien nochmal nebeneinander gelegt werden. Ne? Da hat man keine extra Studie jetzt sozusagen angeschoben über viele Jahre.
Ja, ganz genau. Das sind die sogenannten Meta-Analysen. Und Meta-Analysen, da schüttet man halt alle Studien in einen Topf und rechnet aus, was kommt denn raus, wenn man alle Zahlen zusammenwirft. Und diese Meta-Analysen, die haben natürlich einen relativ hohen Wert, weil sie eben viele Studien möglichst viele Studien berücksichtigen. Und das wissen wir ja auch, Frau Simonsen, als wir unser Buch geschrieben haben, haben wir ja gesehen, manche Studien sagen, ich sag's mal als Beispiel, Kaffee ist super und manche Studien sagen, Kaffee ist Murks. Und dann muss man sich irgendwie da durchwurschteln. Und die Meta-Analysen nehmen einem sozusagen diese Durchwurstelarbeit ab und sagen so, wir haben uns jetzt hier 10 Studien angeguckt. Trotzdem sind auch Meta-Analysen tückisch, weil man dann nochmal ganz genau gucken muss, die haben in den verschiedenen Studien möglicherweise unterschiedliche Sachen untersucht. Also die sind auch nicht immer ganz, ganz wasserdicht. Dann gibt es nochmal einen sogenannten Umbrella Review, also so ein Schirmübersicht. Da schmeißt man mehrere Meta-Analysen in einen Topf und guckt nochmal, was sagen die denn so. Aber dann wird es wirklich unübersichtlich. Also die Studien sagen auch nicht immer alles und da muss man vorsichtig sein, aber im Großen und Ganzen finde ich, diese Meta-Analyse bestätigt mein aktuelles Wissen zum Thema Demenz, nämlich dass wir es wirklich nicht ganz genau wissen.
Okay, das war der Studienteil.
Jawohl.
Jetzt komme ich zu einem Thema, da erreichen uns immer mal wieder Fragen. Und zwar sind unsere Hörerinnen da manchmal auch ein bisschen verunsichert, weil im Internet gibt es viele Hormontests, Speicheltests, dann auch Urintests. Und nun fragen die sich, lohnt es sich, das Geld dafür auszugeben? Wie zuverlässig sind die? Also es geht um freiverkäufliche Hormontests. Wir haben da schon mal gesprochen über Speicheltestmessungen von Östrogen, Progesteron und Testosteron. Und da haben Sie gesagt, bin ich kein Fan von, ist sozusagen sind oft zu ungenau, sehe ich viel zu hohe Werte. Beim Testosteron war da ungefähr Ihr Wortlaut. Jetzt wollen wir uns mal Urintests angucken. Und zwar möchte die Katrin gern wissen, was von einem Urintest für den FSH-Wert zu halten ist. Sie schreibt, sie sei 48 Jahre alt, hat einen unregelmäßigen Zyklus und auch schon einige Beschwerden. Vor 6 Monaten hat die Ärztin einen Bluttest gemacht. Da war FSH-Wert und AMH-Wert unauffällig. Und Katrin würde jetzt nach 6 Monaten aber gern noch mal nachkontrollieren. Und sie sagt, bei Ovulationstests, bei Kinderwunsch sei ja der Urintest auch sehr zuverlässig. Frau Schaudig, vielleicht müssen wir auch hier noch mal von vorn anfangen und fragen, FSH und AMH-Wert, was sagen die über die Wechseljahre aus?
Also, der FSH, das FSH, follikelstimulierendes Hormon, kommt aus der Hirnanhangsdrüse, wird gesteuert von einer Etage drüber, dem Zwischenhirn. Und wenn der Eierstock nicht mehr gut funktioniert, dann versucht die Hirnanhangsdrüse mit Macht den Eierstock anzuturnen. Dann geht das FSH hoch. Also ein FSH von über 20 im Blut ist schon ein relativ sicheres Indiz, zumindest dafür, dass die Frau sich in der Perimenopause befindet. Aber die Ärztin hat ja gesagt, das war vor 6 Monaten in Ordnung. Und das ist genau das Problem. In der Perimenopause können diese Werte extrem stark schwanken. Wenn jetzt unsere Hörerin zufällig einen Moment erwischt, wo das FSH mal hoch ist, dann kann sie zumindest sagen, ja, ich scheine doch in den Wechseljahren zu sein. Das würde ich dann auch relativ sicher sehen. Ich muss aber sagen, dass ich nicht genau weiß, wie gut die Tests sind. Und das ist natürlich das nächste Problem bei diesen freiverkäuflichen Urin- und Speicheltests. Also Speichel, da bin ich ganz skeptisch, weil ich zu oft auch von einigermaßen seriösen Laboren Werte sehe, die überhaupt nicht zur Befindlichkeit der Patientin passen. Ich sage jetzt mal so, hohes Testosteron und keinen einzigen Pickel, das passt irgendwie nicht zusammen. Das sehe ich relativ oft. Wenn ich es im Blut nachkontrolliere, ist das Testosteron eher niedrig. Ich weiß nicht, wie die Urintests sind für FSH, wie gut die, wir nennen es validiert, also wie gut sind die überprüft, sind die reproduzierbar. Da muss ich gestehen, das hängt sicherlich von Test zu Test ab. Und da muss man auf jeden Fall, wenn man überhaupt Produkte benutzt, darauf achten, dass die gut geprüft sind. Ich muss sagen, dass ich nicht weiß, wie man das rauskriegt. Bei den LH-Ovulationstests, also wo man guckt, ist naht der Eisprung, die scheinen tatsächlich relativ gut zu sein. Da hat man natürlich auch eine klare Zielfrage. Man kann das sicher probieren und wenn dann der FSH-Spiegel im Urin hoch ist, kann man zumindest sagen, ich habe jetzt zufällig den Moment erwischt, aber es kann genauso gut sein, dass der total normal ist, wie auch im Blut er immer wieder dann normal sein kann in der Übergangsphase. Das heißt, die Aussagekraft ist einfach in der Perimenopause eingeschränkt. Der AMH-Wert, da kenne ich irgendwie gar keine Urintests. Beim AMH im Blut, da guckt man halt, wie ist die Eizellreserve, aber auch da muss ich sagen, selbst wenn der AMH-Wert 0 ist, haben die Frauen oft noch mehr oder minder regelmäßige Blutungen und haben auch noch Eisprünge und man kann auch noch eine Schwangerschaft erzielen, wenn man eine Kinderwunschtherapie macht. Also AMH ist sowieso tricky, sagt einem nur so ungefähr, wo stehen wir denn so etwa in diesem Prozess, wie viele Eier sind noch da und der FSH-Wert, der ist schon ganz gut, wenn der über 20 im Blut ist, dann kann man schon sagen, aha, irgendwie arbeitet der Eierstock nicht mehr so richtig.
Aber ja, die Frage ist immer, was mache ich da? Was
ja, die Frage ist, was habe ich dann? Also ne? wenn der normal ist dann im Urin, dann weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Das Entscheidende sind die Beschwerden.
Ja.
Und der unregelmäßige Zyklus, den die hat, den finde ich eigentlich mit 48, spätestens dann denke ich, ja, die Sache ist doch klar.
Zum FSH-Wert habe ich eine Frage bekommen. Die Hörerin ist 43 Jahre alt und sie schreibt, sie ist vorzeitig in die Wechseljahre gekommen. Sie bekommt eine niedrig dosierte Hormonersatztherapie. Sie hat aber jetzt Sorge, weil sie durchgängig einen FSH-Wert über 138 hat und zuletzt lag er sogar bei 200. Sie fragt sich, ist das normal? Muss sie da was machen? Und sie hat noch hingeschrieben, ein Hinweis, vielleicht wichtig, dass sie ein Mikroadenom an der Hypophyse hat. Vielleicht hat das was damit zu tun.
Ja, das ist, ich hab mir die Frage ja vorher schon mal durchgelesen und dachte auch, wie spannend. Das ist deswegen spannend, weil wir selber gerade auch so eine Reihe von Fällen ähnlicher Art haben. Ein FSH von 138 ist völlig normal in dieser Lebensphase. Über 200 ist schon sehr hoch. Und wir hatten neulich so einen Fall im Labor, da war der Wert dann über 300. Und das fand ich dann schon sehr ungewöhnlich. Und jetzt muss man sich überlegen, das FSH kommt aus der Hypophyse, der Anhangsdrüse. Wir haben da bei der Patientin, um die es geht, ein MRT der Hypophyse machen lassen und auch da fand sich ein Mikroadenom. Was ist ein Mikroadenom? Das ist so ein kleiner, winziger Knubbel, der bei unserer Hörerin hier zwischen 2 und 4 Millimetern ist, also Millimeter, die sind wirklich klein. Ich sag's mal so, es könnte theoretisch sein, dass da ein kleiner Knubbel ist, der viel FSH macht. Wir wissen die klinische Wertigkeit nicht. Ich habe tatsächlich mit Kollegen darüber gesprochen. Ich kenne keinen Fall persönlich, wo jemand mit 20 so einen kleinen Knubbel hat und zu viel FSH hat. Wenn das der Fall wäre, wäre das jemand, wenn die Hypophyse zu viel FSH macht, obwohl der Eierstock noch gut arbeitet, dann würden da ganz viele Follikel ranwachsen. Da gäbe es ein ziemlich hormonelles Durcheinander und ich glaube, das würde man auch dann diagnostizieren. Die hätte viel zu viel Östrogen, viel zu viele Follikel. Das würde auffallen. Ich kenne aber kein eins, ich habe das noch nie gesehen. Ob jetzt dieser langfristige Östrogenmangel dazu führt, dass einfach sich so kleine Knötchen bilden in der Hirnanhangsdrüse, das wissen wir nicht. Wir sind jetzt bei unserer Patientin so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir kontrollieren einfach dieses Mikroadenom regelmäßig. Dazu muss man wissen, die Mediziner nennen das sogenannte Inzidentalome. Das sind Zufallsbefunde, die in den meisten Fällen überhaupt keine Konsequenz haben. Und wenn man jetzt bei Obduktionen, also nach Tod nachguckt, dann findet man, ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht sagen, aber ich glaube, es sind 10% ungefähr, findet man solche Knötchen in der Hypophyse, ohne dass die jemals irgendwas gemacht haben. Was wir in den Fällen immer machen, wenn jemand ein Mikroadenom hat, dann muss man alle Hormonachsen, die über die Hypophyse gesteuert werden, abklären. Das ist die Schilddrüse. Es ist, FSH ist in dem Fall schon gemessen. Man würde auch das Cortisol mal checken. Es gibt auch Hypophysentumoren, die Cortisolproduktion anregen, das Wachstumshormon. Das macht dann ein versierter internistischer Endokrinologe. Prolaktin muss man unbedingt checken, weil das ist das Häufigste, sind eigentlich Mikroadenome, die Prolaktin produzieren. Da muss man einfach genau hinschauen. Wahrscheinlich hat es bei dieser Hörerin überhaupt keine Konsequenz. Und ob dieses Mikroadenom tatsächlich der Ursprung des hohen FSH-Spiegels ist, das wissen wir nicht, das kriegen wir auch durch nichts raus. Aber man würde einfach den Verlauf kontrollieren.
Aber die Frage ist ja, muss ich mir Sorgen machen, wenn der bei 200 oder 300
nein,
liegt,
nein,
wie bei Ihrer
nicht.
Patientin?
Gar nichts.
Okay, das macht nichts.
Das würde theoretisch den Eierstock anregen, aber die Patientin ist ja ohnehin schon in den Wechseljahren. Also insofern.
Also der FSH-Wert 200 ist nicht irgendwie gefährlich und nur dieses Mikroadenom muss beobachtet werden.
Muss man beobachten, genau.
Genau. Ja, es ist total verrückt, ne, mit diesen Tests. Sie haben, glaube ich, schon in Folge 2 gesagt, dass Sie von diesen ganzen Bluttestmessungen gerade in der Perimenopause nicht so sonderlich viel halten. Und trotzdem haben wir Frauen immer so das Gefühl, wir müssen es irgendwie schwarz auf weiß haben. Wir müssen da irgendwie einen Wert haben und das eindeutig sozusagen sehen. Und es ist irgendwie immer so diese Hoffnung, nee, ich blute ja noch und da gehöre ich jetzt noch nicht dazu zu den Wechseljahrfrauen.
Ja, gehört man zu dem Club dazu. Ja, das ist eine gute, also nochmal an der Stelle, wir können es nicht ganz genau sagen. Also das Entscheidende ist nicht, ob die noch blutet, sondern wie regelmäßig sie blutet. Also ist der Zyklus regelmäßig alle 4 Wochen, alle 26 Tage oder gibt es schon längere Abstände? Das ist relativ klar definiert. Wenn die Abstände der Zyklen mehr als 7 Tage variieren oder auch mal ein Aussetzer ist, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, hier ist schon der Startschuss der Wechseljahre gefallen. Also das Bluten allein ist es nicht, sondern es ist auch, wie regelmäßig ist das? Ich habe tatsächlich eine Patientin mal gehabt, die hat mit 58 noch regelmäßig geblutet mit einem Eisprung. Das kann ich ja nachweisen im Blut. Wenn der Eisprung war, hat sie Progesteron produziert. Also es gibt die durchaus, die Frauen. Und man muss auch sagen, das mittlere Alter der letzten Regelblutung ist 51. Das heißt aber, wenn das mittlere Alter 51 ist, dann blutet die Hälfte der Frauen noch nach 51. Und wir sehen immer mal wieder Einzelne, das ist jetzt nicht die Regel, die noch mit 58, 59, ich habe mir mal eine 60-Jährige, wo der Eierstock noch arbeitete. Ja? Es kommt also um die Regelmäßigkeit der Blutung, die ist das alles Entscheidende. Und dann muss man natürlich schon gucken, Schlafstörungen, das ist ja so das typische Symptom, depressive Verstimmung, zunehmendes PMDS, also Stimmungsschwankungen vor der Regel. Das ist schon so ein Konglomerat an Symptomen und dann kommt es ja immer darauf an, wie stark ist die Frau beeinträchtigt, muss ich was machen oder nicht.
Wir kommen zu Anja, die ist 48 Jahre alt und sie schreibt, sie verhütet seit 22 Jahren mit der 3-Monats-Spritze. Deshalb weiß sie nicht, ob sie in den Wechseljahren ist, vermutet es aber aufgrund folgender Punkte. Seit 4 Jahren hat sie vermehrt Muskelschmerzen. Schmerzen, hatte auch einen Fersensporn, ständig Muskelkrämpfe, obwohl sie eigentlich viel Sport macht. Und mittlerweile wird es immer schwieriger, der Nacken schmerzt, sie hat Ohrenrauschen, Tinnitus, Augen sind trocken, das Herz rast und sie schwitzt schon bei kleinsten Anstrengungen. Sie schreibt, dass sie sich selbst Gynokardin-Gel gekauft hat. Seit Oktober nimmt sie 2 Hübe täglich und Testosteron-Gel nimmt sie einen Hub am Wochenanfang. Damit geht es ihr jetzt wieder ein bisschen besser. Sie hat Lebenslust und Energie. Und nun sagt die Ärztin, sie möchte, dass Anja von der 3-Monats-Spritze auf eine Gestagen-Monopille umsteigt. Anja hat aber Angst vor einem Hormonchaos. Über die 3-Monats-Spritze haben wir schon mal gesprochen. Da waren Sie, glaube ich, auch nicht so ein Riesenfan von,
Nein,
oder?
Bin gar kein Fan von der 3-Monats-Spritze. Die hat natürlich den praktischen Vorteil, dass bei den meisten Frauen einfach gar keine Blutung mehr ist und sie müssen nicht täglich ans Pilleschlucken denken. Das heißt, wir haben eine sehr sichere Verhütung. Es gibt eine sogenannte Blackbox-Warning für die 3-Monats-Spritze aus den USA. Die ist auch nicht aufgehoben, und zwar für Teenager, weil man weiß, dass wenn Teenager eine 3-Monats-Spritze kriegen, dann haben die langfristig ein Knochenproblem. Und es gilt auch für ältere Frauen. Warum? Weil das Depo-Clinovir den Östrogenspiegel in die Knie zwingt. Also wir unterdrücken, die ist einfach so hoch dosiert, dass wir die Eierstocksfunktion komplett unterdrücken. Da ist aber kein Östrogen mit dabei. Das heißt, wir wissen schon, dass Frauen, die lange diese 3-Monats-Spritze nehmen, möglicherweise ein Knochenproblem haben. Ich würde tatsächlich der Anja raten, dass sie mal eine Knochendichte-Messung macht. Vielleicht ist nichts passiert, aber die Chance, dass die bereits jetzt auch eine nicht so tolle Knochendichte hat, ist, finde ich, relativ hoch. Das ist das eine. Das andere ist, dass die jetzt diese Symptome hat, wie Sie sie geschildert haben. Das kann schon sehr gut sein, dass das jetzt ein zunehmender Östrogenmangel ist in Kombination mit den Wechseljahren. Ich finde das eigentlich ziemlich klug mit dem Gynokardin-Gel. Theoretisch könnte die 3-Monats-Spritze auch weiternehmen und dann einfach Gel dazu, Östrogen-Gel. Das wäre übrigens tatsächlich mal ein Fall, wo ich gerne wissen würde, wie hoch ist der Östrogenspiegel? Reicht der aus? Das sind 2 Dinge, die ich machen würde. Östrogenspiegel messen, auch unter Depo-Clinovir. Und also FSH messen bringt da gar nichts, weil das FSH wird komplett unterdrückt durch die 3-Monats-Spritze. Auch AMH bringt nicht so wirklich viel, auch wegen der Unterdrückung. Aber Östrogen sollte man mal messen. Und jetzt die Umstellung auf eine Gestagen-Monopille. Ich meine, die Gestagen-Monopille macht im Prinzip was Ähnliches wie die 3-Monats-Spritze mit dem kleinen Unterschied, dass sie nicht voll supprimiert. Ich schildere das auch bei Fortbildung immer mit einer Bremse. Ich kann das Auto eine Vollbremsung machen, dann bleibt mein Auto stehen. Das ist die 3-Monats-Spritze. Der Eierstock macht gar nichts mehr. Und mit den Gestagen-Monopillen drücke ich so halb auf die Bremse. Das heißt, mein Auto rollt noch so ein bisschen. Aber es macht weniger Östrogen. Und auch bei den Gestagen-Monopillen wissen wir ja genau der Effekt. Wir bremsen den Eierstock ein bisschen aus, geben aber dann ein bisschen Gas dazu, nämlich Östrogen. Das könnte die machen, wenn sie die 3-Monats-Spritze gut verträgt und keine Risiken hat. Ich komme auf die Risiken gleich. Dann könnte sie das theoretisch weitermachen, aber mit ordentlich viel Östrogen. mit dem Testogel, was sie da nimmt. Also ich muss mal sagen, einmal in der Woche ein bisschen Testogel, das kann sie auch vergessen. Also wenn, müsste man es täglich nehmen, ja. Aber da muss man auch nochmal genau gucken, ob es wirklich indiziert ist. Also wir sind mit Testosteron schon sehr picky. Also wir geben nicht jedem Testosteron. Es ist nur zugelassen zur Behandlung der, oder nur nicht mal zugelassen, wir haben ja gar kein Präparat, sondern es muss ja gemischt werden.
Aber ihr Wert, also sie hatte wohl das testen lassen in einem Bluttest und der war wohl sehr, sehr niedrig. Kann es sein, dass vielleicht auch die 3-Monats-Spritze das so runterfährt?
Wenn Sie sich überlegen, dass die 3-Monats-Spritze den Eierstock runterfährt und der Eierstock, da wird ja auch Testosteron produziert, das geht schon runter. Das ist nicht so abwegig. Aber jetzt, wie gesagt, also mit Testo wäre ich da sehr zurückhaltend, aber vor allen Dingen braucht sie Östrogen genug. Mit 2 Hüben täglich hat sie wahrscheinlich genug. Und jetzt kommt ein Punkt noch, die 3-Monats-Spritze, was die auch macht, die verdoppelt das Thromboserisiko. Die Antibabypille, die klassische Antibabypille, verdreifacht bis vervierfacht das Thromboserisiko, aber auch die 3-Monats-Spritze geht mit einem erhöhten Risiko für Thrombosen und auch für Herz-Kreislauf-Ereignisse, Schlaganfälle einher. Wenn die Patientin null Risiko dafür hat, also schlank ist, kein Bluthochdruck und, dann ist es jetzt egal, ob sie jetzt auf Gestagen-Mono umstellt oder nicht. Aber so tendenziell finde ich persönlich auch eine Gestagen-Mono-Pille hübscher. Macht also die 3-Monats-Spritze macht auch gerne eine Gewichtszunahme. Viele Frauen nehmen zu. Das wissen wir jetzt von Anja nicht, ob sie da ein Problem hat. Also ich finde die Idee nicht schlecht und ich glaube nicht, dass sie das in ein dramatisches Hormonchaos stürzt.
Und die Gestagen-Monopille macht kein erhöhtes Thromboserisiko?
Das macht sie nach allem, was wir im Moment wissen, nicht.
Okay. Und wenn sie jetzt umstellt von der Spritze gleich, also muss sie eine Pause machen dazwischen oder nee, kann sie gleich nee. Dann, nö.
Würde die, da kann sie sogar überlappend das machen, aber gleich weiter das Gel dazu. Und dann könnte aber sein, dass der Eierstock noch mal ein bisschen aufwacht. Also ich glaube nicht, dass es Chaos gibt, aber es kann schon sein, dass so ein bisschen rumpelt.
Wir bleiben noch mal beim Testosteron. Yvonne hat uns geschrieben, sie ist Hörerin der ersten Stunde, schreibt sie, und wäre ohne unseren Podcast schon lange in der Psychiatrie gelandet. Wir hätten ihre Ehe und das Leben gerettet.
Wow.
Das ist wirklich ganz zauberhaft, da bin ich immer ganz gerührt, sowas zu lesen. Die Yvonne ist jetzt 49, beschreibt ihren schwierigen Weg in der Mail, den viele Frauen erleben, lange nicht die Diagnose Wechseljahre bekommen, dann keine passende Hormontherapie gefunden. Mittlerweile geht es ihr gut, sie nimmt die Slinda, täglich Östrogengel und auch einen halben Hub Testosterongel. Ihr Testowert war sehr niedrig und seit sie das Gel nimmt, hat sie deutlich mehr Energie, eine bessere Stimmung, kann besser schlafen. Nun fragt sie, wie lange kann sie den halben Hub Testosterongel täglich nehmen? Es ist eine Rezeptur aus der Apotheke mit 8 Milligramm. Und wie oft muss sie den Wert kontrollieren lassen?
Sie hören mich seufzen, Frau Simonsen. Das ist ein kompliziertes Thema. Ich muss noch mal ein bisschen ausholen zum Testosteron. Wir hatten vor 15 Jahren oder sogar schon ein bisschen länger mal ein Testosteronpflaster, was explizit dosiert war für Frauen, auf dem Markt. Und es war zugelassen zur Behandlung sexueller Störungen. Ausschließlich hierfür. Dafür ist es gut getestet. Man hat ganz viele Untersuchungen gemacht und ist auch gut belegt. Die Sexualität, also Libido, Antrieb und die Gefühle beim Sex, also Orgasmusfähigkeit, Erregbarkeit und so weiter, wird besser. Nicht bei allen Frauen. Und es ist auch nicht so, dass ein niedriger Testosteronspiegel zwangsläufig bedeutet, dass man keine Lust auf Sex hat, weil auch umgekehrt heißt es auch nicht, dass Frauen mit viel Testosteron viel Lust auf Sex haben. Also die Gleichung, die geht nicht so eindeutig auf. Viel wichtiger ist bei der Sexualität nochmal eine sorgfältige auch Erforschung, woran hängt es denn eigentlich bei der sexuellen Störung, die die Frau hat. Also so ganz einfach ist es nicht. Trotzdem, wenn man also das alles gemacht hat und sich mit der Patientin lange unterhalten hat und der Testosteronspiegel sehr niedrig ist, den muss man schon einmal checken, dann kann man einen Testosteronversuch machen mit Gel. Jetzt steht da Rezeptur mit 8 Milligramm pro Gramm, aber wir wissen nicht ganz genau, wie viel von dem Gramm nimmt sie denn jeden Tag. Also wir fangen immer an mit einer Rezepturgel 3 Milligramm pro Tag. Das ist dann so dosiert, da gibt es so Dosierhilfen und damit wird tatsächlich beim Teil der Patienten, nicht bei allen, aber beim Teil der Patienten wird die Sexualität besser. Was die Yvonne beschreibt, die schreibt ja gar nichts von der Sexualität. Die sagt bessere Stimmung, mehr Energie und so weiter. Also vielleicht kann sie einfach besser schlafen wegen des Östrogens, was sie nimmt. Das wäre meine persönliche Hypothese, weil auch das hilft ihr mit der Slender zusammen. Wir haben in den klinischen Erfahrungen schon manchmal den Eindruck, dass manche Patienten eben genau das schildern. Mehr Energie, bessere Stimmung mit Testosteron. In den Studien dazu kommt es aber nicht raus. Also das heißt eben, bei manchen Patienten hilft das, aber nicht bei allen. Und die Studienlage dazu ist leider nicht, die gibt es nicht her. Es gibt durchaus Studien, die das nachgeguckt haben. Die geben aber nicht eindeutig her, dass es besser wird. Wahrscheinlich ist auch da wieder, dass einige Frauen davon profitieren, aber in Studien gehen die sozusagen im Gesamtrauschen unter. Also für mich wäre es keine Indikation, so wie Yvonne das schreibt. Ich würde der jetzt nicht unbedingt Testosteron verschreiben. In Einzelfällen diskutieren wir das. Ich habe gerade die Tage mit jemand drüber gesprochen, die hatte eben auch eine sehr niedrige Libido und dann haben wir uns entschieden, wir machen das, also wir machen das durchaus, aber nochmal, es ist eine strenge Indikationsstellung. Ich weiß, dass es auch durchaus in der Wechseljahrszene auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, jede Frau sollte Testosteron nehmen. Da sind wir weit von entfernt. Wir in unserer Praxis machen das nicht, sondern gucken sehr genau hin, ist es wirklich indiziert. Jetzt war die Frage, wie oft muss es kontrolliert werden? Das ist eine wichtige Frage.
Ja, und wie lang soll sie jeden Tag oder könnte sie jeden Tag so einen halben Hub nehmen? Weil ich glaube, wir haben ja schon mal über Testosteron gesprochen. Die Folge verlinke ich auch mal in den Shownotes. Da hatten Sie ja gesagt, die nimmt das erst mal ein paar Monate und dann kontrollieren wir ja erstmal.
Ja, es ist sogar noch ein bisschen strenger. Wenn man sich ganz genau an die Empfehlungen hält, dann sollte man nach 6 Wochen einmal kontrollieren und nach 12 Wochen. Das ist übrigens auch eine sogenannte Eagle-Leistung, das heißt, es ist keine Kassenleistung. Auch das Testosteron-Gel muss man ganz sicher selbst bezahlen. Das ist ja auch eine Rezeptur, die der Doktor sozusagen aufs Rezept schreibt, weil wir nach wie vor in Deutschland kein Präparat haben. In England gibt es jetzt ein Präparat und in Australien und wir hoffen, dass wir irgendwann mal wieder eins haben, dass wir sozusagen auf Industrieprodukte, die meistens besser standardisiert werden können, zurückgreifen können. Das ist nur so am Rand. So, jetzt, also die Maßgabe sagt, nach 6 Wochen kontrollieren. Warum? Weil wir sicher gehen wollen, dass wir nicht in einen zu hohen Bereich kommen. Das heißt, wir wollen einen Testosteronspiegel haben, der im oberen Norm- bis Grenzbereich des Normalwerts für Frauen liegt und nicht höher. So ganz genau funktioniert es auch nicht immer. Wenn er ein bisschen höher ist, bin ich entspannt. Aber wenn er deutlich höher ist, sagen wir mal doppelt so hoch wie normal, dann ist es einfach zu viel. Das ist unphysiologisch, unnatürlich für Frauen. Ja? Das heißt, nach 6 Wochen gucken wir, ist er viel zu hoch, dann adjustieren wir die Dosis. Oder ist er zu niedrig, auch dann adjustieren wir die Dosis. Nach 12 Wochen ist eigentlich das erste Mal, wo man definitiv beurteilen kann, wie ist der klinischer Effekt, das heißt, hat sich die Sexualität verändert? Wie geht es der Patientin? Und dann würde man entscheiden, okay, die Patientin sagt, es ist super, es geht mir wirklich besser. Dann würde ich sagen, weitermachen. Und dann gibt es auch aus meiner Sicht kein Limit.
Okay, und nimmt man dann, also wenn Sie dann sagen, okay, der Wert ist jetzt im Normalbereich, ihr geht's auch gut, gibt es dann eine veränderte Dosierung, um das zu halten oder nimmt man dann auch täglich wieder?
Nee, die nimmt man weiter und man nimmt es täglich. Wir lassen es immer auf die Wade schmieren. Manchmal können an der Stelle, wo man es aufträgt, schwarze Härchen wachsen. Genau, das ist nicht so oft. Und vor allen Dingen wollen wir es weit weg vom Arm haben, wo Blut abgenommen wird. Also zum Beispiel das Östrogen geht auf den Oberschenkel, Testosteron auf den Unterschenkel. In den meisten Fällen machen wir auch beides, Östrogen und Testosteron. Selten auch mal nur Testosteron alleine. Gibt es auch bestimmte Situationen. Und dann sollte man schon regelmäßig den Spiegel kontrollieren, so sagen wir mal alle 3 bis 6 Monate und gucken, das Wichtige ist, dass er nicht zu hoch ist. Ja, das ist eigentlich das, was man macht. Ansonsten gibt es keine eindeutige Beschränkung. Wenn die Patientin sagt, damit ist der Sex super, mir geht es viel besser als vorher, dann bin ich fein.
Weil Sie sagen, es ist unphysiologisch, also ist sozusagen nicht das, was man als Frau normalerweise dann genau. als Testosteronwert hat. Ja. Aber hat das denn negative Folgen? Weil wenn die Frauen sagen, ja, aber ich fühle mich mega, ich baue super Muskeln auf, ich kann meinen Sport besser machen, warum ist das denn dann so schlimm?
Man nennt es Doping.
Na und?
Na und? Naja, also, nee, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Also, es ist so, dass dass zu viel Testosteron, also wir haben dann auch Frauen, die haben auch entsprechende Symptome. Wenn der Testosteronspiegel dauerhaft zu hoch ist, kriegen die Haarausfall, Pickel, Haare, wo sie sie nicht haben wollen. Also gerade das Thema Haarausfall. Also ich habe Patienten, die wegen, selbst bei Testosteron in physiologischer Dosis, also normaler Dosis, sagen, die Haare fallen mir aus, das will ich nicht. Die hören dann wieder auf. Daran merkt man dann auch, so viel nach vorne bringt es die Frauen auch nicht unbedingt. Aber das ist das. Und es ist theoretisch auch möglich, dass zu hohe Testosteronspiegel letztlich bei Frauen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben. Also zu viel Testosteron ist einfach nicht gesund für Frauen.
Und ich glaube, Sie hatten auch mal gesagt, dass wir auch keine Studien haben, was das zum Beispiel mit der Brust macht, ne? Weil wir ja sonst immer über Brustkrebsrisiko auch sprechen.
Ja, das wissen wir nicht so genau. Es gibt alte Studien, da hat man aber so ein ganz und gar synthetisches Testosteron, ich glaube, gespritzt. Die hatten tatsächlich ein bisschen mehr Mammakarzinome, Brustkrebs. Aber das kann man ziemlich sicher nicht jetzt für diese physiologische Therapie sagen. Es gibt sogar ein paar Daten, die behaupten, vielleicht kann man sogar die Brust schützen, aber das ist auf völlig wackeligem Boden, das ist ganz dünnes Eis. Wir haben letztlich keine guten Daten. Im Moment spricht aber nichts dafür, dass wir ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Ich glaube, das kann man mit aller Vorsicht sagen. Da deutet nichts in diese Richtung. Ob es leicht erhöht ist, ist theoretisch möglich. Und bei Frauen Zustand nach Mammakarzinom geben es genauso wenig wie Östrogene.
Die Nathalie hat uns geschrieben, sie ist 49 Jahre alt, mittendrin in der Perimenopause. Sie leidet unter Stimmungsschwankungen mit Wutausbrüchen. Und sie hat auch Wortfindungsstörungen. Ihr Gehirn fühlt sich an wie benebelt. Das hat schon Auswirkungen auf ihren Job. Und sie fragt nun, ob wir einen Rat für sie haben. Ihre Ärztin hat ihr anfangs 200 Milligramm Progesteron verschrieben. Später nahm sie die Slinda dazu, 2 Hub Östrogengel. Die Hitzewallungen sind weg. Manchmal hat sie Herzstolpern und Schwindel. Aber am schlimmsten ist eben dieser Hirnnebel und die Wortfindungsstörungen.
Das ist eine schwierige Situation, muss ich sagen.
Slinda und Progesteron?
Ja, das finde ich, also wenn die das beides wirklich nehmen, ich würde jetzt mal das Progesteron weglassen, weil das wissen wir ja, dass Progesteron, wenn man es schluckt, auch bei manchen Frauen Schwindel macht und auch so eine Dösigkeit, weil es eben auch so ein bisschen bräsig macht, wie man in Hamburg sagt. Also das würde ich als allererstes mal weglassen. Ansonsten muss man auch mal eine andere Gestagen-Monopille nehmen. Vielleicht ist sie nicht genügend unterdrückt mit der Slinda. Ich finde, das ist eine sehr spezielle Situation. Da muss man einfach mal gucken, wie gut ist der Eierstock wirklich unterdrückt. Mal das Progesteron weglassen, vielleicht mal ein anderes Gestagen-Monopräparat. Wir haben ja immerhin doch ein paar, mit denen wir das machen können. Das muss man einfach wirklich sehr genau sich die Situation angucken. Und man muss ja schon sagen, auch mit unserem Zauberschema Gestagen-Mono und Gel dazu in der Perimenopause, das funktioniert nicht bei allen Frauen. Ich würde mal sagen, so bei 80%. Aber es gibt immer wieder welche, die nachjustieren müssen, wo es eben nicht perfekt funktioniert.
Und die Nathalie hat jetzt auch noch geschrieben, sie hat Hashimoto. Ob das irgendwie auch...
Ja, das wird immer wieder gesagt, dass der Hashimoto vielleicht, also diese Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung, ne, dass das auch nochmal Auswirkungen auf die Befindlichkeit hat. Das ist schon sehr gut möglich. Das ist auch schwer einzuschätzen, wie da die Zusammenhänge sind.
Okay, weil sie aber schrieb hier Stimmungsschwankungen und auch diese Wutausbrüche, das ist ja eigentlich, haben wir ja auch im Buch geschrieben, eher so für diese Zeit dieser starken Hormonschwankungen, da tritt das ja oft auf. Ne?
Ja, deswegen frage ich mich, es könnte auch bei der sein, dass bei der mit Slinda das bei ihr speziell nicht ausreicht, um den Eierstock ein bisschen zur Raison zu bringen. Deswegen würde ich mal ein anderes Gelbkörperhormon nehmen. Die Slinda darf man eben nicht verdoppeln. Bei anderen wie das Desogestrel zum Beispiel oder auch das Dienoges, das kann man mal verdoppeln. Man kann auch mal vorübergehend Chlormadinon geben, wo dann ja immer wieder dieses Meningiom-Thema in der Diskussion ist, was, glaube ich, überbewertet wird. Aber man muss einfach ausprobieren. Tatsächlich würde ich mal ein anderes Gestagen nehmen.
Und weil die Nathalie das Thema Hashimoto aufgebracht hat, da haben wir auch eine Frage von Michaela bekommen. Sie schreibt, kann es sein, dass durch die Hormontherapie meine Schilddrüsentabletten, ich nehme 112L-Thyroxin, nicht mehr passen und daher auch meine Aggressionen kommen? Auch sie schreibt, sie hätte so schlimme Aggressionen und sie hat jetzt auch noch bei der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie nachgeschaut, dass wenn der Wert unter 4 ist, man eigentlich ganz auf L-Thyroxin verzichten könnte.
Ja, das ist immer, also ich weiß, die Internisten sind da doch sehr, sehr viel großzügiger und sagen eben, wenn der Wert unter 4 ist, braucht man es gar nicht nehmen. Auch das ist immer eine individuelle Entscheidung. Und es ist natürlich so, beim Hashimoto ist das Problem, ich weiß gar nicht, die hat vielleicht gar kein Hashimoto, oder? Das wissen wir nicht genau, oder?
Na, sie nimmt zumindest L-Thyroxin.
Ja,
ich weiß
aber
nicht,
das kann sie einfach,
muss, kann was anderes sein.
Kann
genau.
Was anderes sein. Also wir wissen schon, dass in der Perimenopause auch da gehäuft Hashimoto neu auftritt. Das wissen wir. Und es ist natürlich auch so, dass erst geschluckte Östrogene zum Beispiel den Thyroxinbedarf steigern lassen. Über die Haut, nein, die nimmt die denn, wir wissen nicht, was sie für Hormone nimmt.
Bioidentische Hormone nimmt sie.
Okay, also dann nimmt sie ja wahrscheinlich das Gel. Also da passiert eigentlich nicht so viel. Man muss auch wissen, dass bei der Messung des TSH sind auch starke Schwankungen einfach methodisch bedingt und auch tageszeitmäßig bedingt. Also so eine Schwankung zwischen 1 und 2,5 heißt möglicherweise gar nichts. Also das ist nicht so ein in Stein gemeißelter Wert. Aber es kann schon sein, dass man die Dosis in der Perimenopause öfter mal anpassen muss.
Okay.
Und mit dem Wert unter 4. Ich habe Patienten, die haben Wert über 4 und dann gebe ich denen Thyroxin und dann sagen die, ob ich das nehme oder die Linde rauscht, ist völlig wurscht. Ich merke gar nichts daran. Wissen Sie was? Die Internisten sagen sogar, er darf bis 10 sein. Da werde ich immer so ein bisschen nervös, aber ich bin ja auch nur Gynäkologe. Und bei den aber man muss auch sagen, dass bei den älteren Frauen, also jenseits der 50, wissen wir auch, dass zu viel Thyroxin zum einen schädlich für den Knochen ist und also Osteoporose begünstigt und auch Alterungsprozesse beschleunigen kann. Das will man alles gar nicht. Deswegen sind wir auch bei Frauen in dieser Alterskategorie sehr viel zurückhaltender mit Thyroxin und gehen auch häufig mit der Dosis runter. Also alles, wenn der TSH-Spiegel unter 1 ist, das ist mir zum Beispiel zu niedrig. Da sage ich, gehen Sie mal runter mit der Dosis und bin auch nicht mehr so akribisch wie jetzt bei einer Patientin, die schwanger werden will oder schwanger ist.
Die Anja hat uns geschrieben, sie hat unsere Folge 44 gehört und schreibt, sie sagen dort, dass Frauen, die nach einer Lash, das ist die Entfernung des Gebärmutterkörpers, noch leicht geblutet haben, dass die unbedingt Progesteron nehmen sollten. Nun bin ich verunsichert. Meine Gynäkologin sagte mir, dass ich ohne Gebärmutter kein Progesteron nehmen muss, da der schlafanstoßende Effekt bei mir nicht vorhanden ist. Soll ich das jetzt absetzen? Was soll ich tun? Die Lash war 2015, leichte Blutung hatte ich bis 2023.
Also, die Frage ist, nimmt die eigentlich auch Östrogen?
Ja, ja, wahrscheinlich.
Das wissen wir nicht so ganz genau. Wie alt ist denn Anja? Wenn sie noch bis 2023 geblutet hat, also das ist jetzt so ein bisschen die schwierige Frage. Also, wenn jemand blutet nach Lash, heißt das, dass Gebärmutterschleimhaut, Endometrium irgendwo noch sein muss. Und jetzt muss man sich schon noch mal überlegen, eine Lash, was macht man bei einer sogenannten Lash? Man schneidet sozusagen den Gebärmutterkörper vom Gebärmutterhals ab. Und jetzt ist es natürlich sehr dem Zufall überlassen, wie weit oben man das abschneidet. Mittlerweile machen eigentlich die meisten Operateure das so, dass also man schon wirklich gerade an der Grenze zwischen Hals und Körper abschneidet und dann nochmal von oben sozusagen die Reste der Gebärmutterschleimhaut, die noch im oberen Gebärmutterhals drin sein könnten, quasi verkocht. Und mehr als 90% der Frauen nach einer solchen Operation bluten nicht mehr. Und es hängt natürlich auch von der OP-Technik und dem Operateur ab. Und jetzt muss ich schon auch sagen, wenn die nach einer Lash noch blutet, hat sie noch Endometrium. Und da kann theoretisch auch noch ein Karzinom entstehen bei einer Monotherapie. auch da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das Risiko, dass da was entsteht, ist natürlich klein, weil sie einfach nicht so viel Endometrium hat. Und es könnte auch sein, dass diese unteren Schichten des Endometriums, also die gebärmutterhalsnah sind, gar nicht so viel Endometriumkarzinome machen. Das ist jetzt aber sehr hypothetisch. Also wir sind da in unserer Praxis schon sehr eindeutig, wenn noch Blutung, und da sind wir nicht die Einzigen, also da gibt es schon viele Experten, die das sagen, wenn nach einer Läsch noch geblutet wird, muss man die Gebärmutterschleimhaut vor zu großem Aufbau schützen mit Progesteron oder was anderem. Also mit irgendeinem Gestagen, da muss ein Schutz her. Ich meine, ich
die Monotherapie, da meinten Sie, wenn man eben nur Östrogen gibt.
Ja, genau. Wenn man nur Östrogen gibt und die noch blutet, braucht sie einen Gelbkörperhormon dazu. Ganz einfach.
Und jetzt blutet sie ja nicht mehr, aber sie hatte geblutet und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das dann doch wieder sozusagen anspringt, wenn sie Östrogen nimmt.
Naja, wissen Sie, das Problem ist ja, wir sehen ja manchmal Frauen, die über 5 Jahre nur Östrogen nehmen. Es gibt ja auch gelegentlich, es gibt auch einen Podcast, wo behauptet wird, ja, das muss man nicht, man muss kein Gestagen nehmen, man muss immer nur einen Schall machen. Ich hatte leider eine Patientin, die hat es eben so gemacht, 5 Jahre lang, hat nicht geblutet mit Östrogen allein und dann hat sie irgendwann angefangen zu bluten und dann hatte sie halt ein Karzinom. Also das heißt ja nicht, dass die sofort bluten müssen mit Östrogen, wenn die Dosis nicht so hoch ist und wenn die jetzt schon ein bisschen älter ist, dann hat sie vielleicht kein eigenes Östrogen mehr. Dann kann man, wenn man Östrogen nimmt, muss nicht unbedingt gleich eine Blutung kommen. Aber wenn man es lange genug macht, also über Jahre, kann eben doch ein Karzinom entstehen.
Diane hat ebenfalls Folge 44 gehört. Da haben wir über die Medikamente Riego und Iselti gesprochen. Diese kommen ja zum Einsatz bei Myomen und Endometriose. Und Jane fragt nach Erfahrung bei einer Langzeiteinnahme von Riego. Wie kommen die Patientinnen damit zurecht? Weil sie hat von schlimmen Nebenwirkungen gelesen. Und sie fragt, schrumpfen die Myome wirklich? Und wie viele Jahre darf man das am Stück nehmen? Sie würde gern 12 Monate das mindestens nehmen.
Also die einfachste Beantwortung ist ja, die Myome werden kleiner und die Endometriose wird besser. Das ist in den ganzen Zulassungsstudien belegt. Das trifft natürlich auch nicht wieder 100% auf jede Patientin zu, aber in den Studien eindeutiger Rückgang der Myome und auch die Folgen von Myomen, nämlich Blutungen, die die Frauen haben, sind schlagartig besser. Also das zeigt auch unsere klinische Erfahrung. Wir setzen das auch ein, das Riego. Beim Riego ist ein Östrogen drin mit einem Gelbkörperhormon. Also man macht praktisch mit der einen Substanz macht man eine komplette Unterdrückung dieser Achse zwischen Hirn und Eierstock. Das heißt, man macht da quasi komplette Bremse. Und dann hat man sich eben überlegt und wir geben direkt Östrogen und Gelbkörperhormon dazu. Das ist, wenn Sie so wollen, auch wieder Bremse und Gas. Und da ist dann aber auch Gelbkörperhormon mit dabei, weil das braucht man ja. Wenn man Östrogen gibt, muss man dann wieder einen Schutzeffekt haben. Das heißt, es sind 3 Substanzen da drin. Es gibt wohl Daten vom Riego, dass es sich langfristig ein bisschen negativ auf die Knochendichte auswirken kann, aber nicht dramatisch. Also es sind keine schlimmen Nebenwirkungen.
Was heißt denn lang?
Ja, lang heißt so 1, 2, 3 Jahre. Also ich muss Ihnen sagen, das Myom verschwindet ja nicht sofort. Das heißt, mindestens 12 Monate nimmt man das immer. Und dann kann man es mal absetzen und gucken, wie sich die Situation entwickelt. Gerade in der Perimenopause hört ja irgendwann mal der Eierstock auf zu arbeiten. Und dann schrumpfen ja die Myome häufig, es sei denn, die Patientin nimmt auch dann wieder eine Hormontherapie, weil sie Beschwerden hat. Das heißt, es kommt drauf an. Ich hätte jetzt nicht so wahnsinnig viel Probleme, das längerfristig zu geben. Ich würde vielleicht mal eine Knochendichte-Messung machen und der Effekt auf den Knochen ist auch nicht bei allen Patienten gezeigt worden und vielleicht nur bei manchen, die besonderes Risiko haben.
Also der negative Effekt.
Ja, der negative Effekt auf den Knochen. Und und wie gesagt, im Riego ist ja eine HRT mit drin. Da sind Hormone mit drin. Das ist, also ich wäre da einigermaßen entspannt. Und bei dem anderen Präparat, was es auch im Markt gibt, das ist Iselti. Und da muss man tatsächlich auch dann Östrogene dazu nehmen. Warum gibt man überhaupt Iselti und nicht gleich Riego? Die Patienten, die kein orales, also geschlucktes Östrogen nehmen dürfen, weil Thrombosegefahr und so weiter, den würde man Riego nicht geben, weil da ist ja geschlucktes Östrogen drin, was das Thromboserisiko erhöht. Und den kann man Iselti geben und dann über die Haut Östrogen dazu. Damit erhöht man dann nicht das Thromboserisiko, muss aber dann auch gleich einen Gelbkörpermund mit dabei haben. Das ist schon, kann im Einzelfall auch ein bisschen komplex sein.
Und weil sie schrieb, sie hat von schlimmen Nebenwirkungen gelesen, jetzt haben sie gesagt, bei einigen Frauen ist sozusagen der Knochen vielleicht ein bisschen in Gefahr.
Aber langfristig nur.
Bei anderen Patientinnen haben sie auch schon sozusagen Patientinnen, die sagen, ich vertrage das einfach nicht, mir geht es total schlecht damit.
Also bisher habe ich ehrlich gesagt nur gute Rückmeldungen. Ich habe keine, wo ich es abgesetzt habe deswegen.
So, Stichwort Verunsicherungen, die sind nach wie vor immer noch groß. Da habe ich eine Mail von Stefanie bekommen. Sie ist in der Perimenopause, hat vor allem mit Gelenkschmerzen zu kämpfen. In der Hormonsprechstunde hat man ihr die Slinda, also eine Gestagen-Monopille und Östrogengel verschrieben. Nun will ihr der Frauenarzt dafür aber kein neues Rezept ausstellen. Er sagt, die verhütende Wirkung der Slinda sei durch das Östrogengel aufgehoben und rät ihr stattdessen zur Hormonspirale mit Östrogengel. Die Stefanie möchte aber sich keine Spirale einsetzen lassen.
Also der Frauenarzt hat ja irgendeinen Grund, warum er ihr die Spirale einsetzen will. Aber es stimmt auf jeden Fall nicht, dass die verhütende Wirkung durch das Östrogengel aufgehoben ist. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie der Frauenarzt da drauf kommt, muss ich jetzt mal so sagen. Also wenn die Slinda nimmt und Gel dazu, ist überhaupt kein Problem.
Und mal ganz pragmatisch gefragt, wenn jetzt mein Frauenarzt einfach sagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht, finde ich doof, die Therapie. Man hat ja dann als Patientin auch, naja, man kann sich einen anderen Arzt suchen, was aber auch einigermaßen schwierig ist.
Ich weiß. Ja, aber das würde ich tatsächlich in dem Fall, also ich kann das nicht nachvollziehen, was der Frauenarzt sagt. Und man muss jetzt schon überlegen, die ist in der Perimenopause. Die Hormonspirale verhindert nicht die Schwankungen des Eierstocks. Das heißt, es ist super bei Blutungsstörungen, da ist die Hormonspirale nicht zu toppen. Da gibt es auch einen großen Fanclub, ist alles gut, aber es verhindert nicht die Schwankung des Eierstocks. Und wenn das das Problem war und wenn sie jetzt mit der Slinda gut zurechtkommen, würde ich die weiternehmen und Gel dazu.
Obwohl Gelenkschmerzen ja nicht so unbedingt für Schwankungen stehen, ne? Das ist ja eher so.
Ja, vielleicht braucht sie mehr Östrogen, das könnte natürlich theoretisch sein.
Wir haben in Folge 44 über Meningiome gesprochen. Das sind gutartige Tumore in den Hirnhäuten und haben da gefragt, darf ich dann trotzdem noch Hormone nehmen? Heute gibt es eine Frage zu Hämangiomen. Hämangiomen, ja? Der Leber, auch gutartige Tumore. Auch hier war es wieder ein Zufallsbefund. Der eine ist 2 Zentimeter, der andere 8 Zentimeter, recht groß. Sie werden alle 2 Jahre kontrolliert und sind seitdem auch nicht wirklich gewachsen. Aber ich nehme auch keine Hormone, auch keine Verhütungspille habe ich nie genommen. Die Hörerin ist 50 Jahre alt, bekommt jetzt aber Hitzewallung und fragt, ob sie mit einer Hormontherapie starten kann.
Also das ist eine gute Frage und ich habe das tatsächlich vor kurzem ziemlich intensiv recherchiert, weil wir auch so eine Anfrage hatten für die Hormonsprechstunde im Frauenarzt. Also die Datenlage ist mal wieder unklar und man sollte keine Antibabypille nehmen. Warum? Weil diese Kombi-Antibabypille, da ist ja dieses Ethinylestradiol drin, was schon sehr potent ist. Wobei ein direkter Effekt von Hormonen auf die Hämangiome ist nicht nachgewiesen. Also die Hämangiome, das sind so Gefäßbündel, die haben dann auch manchmal so, da bilden sich so Kavernen, also so Höhlen, wo sich Blut sammelt. 8 Zentimeter ist schon relativ groß bei der. Das war 1,8, ne? Hat sie gesagt, oder?
1,8.
Ach, das ist viel. Die meisten sind kleiner. Ich finde aber schon mal gut, der ist offensichtlich stabil im Wachstum. Es gibt so Einzelfälle, dass in der Schwangerschaft, wo man ja mörder viel Östrogen hat, die tatsächlich große Probleme machen können. Aber es gibt auch viele Fallberichte, wo sich überhaupt nichts verändert mit Hormonen. Was man bei denen machen kann, ist, ich würde das Östrogen immer transdermal geben und mit einer möglichst niedrigen Dosis und dann mal nach ein, zwei Monaten und dann auch nochmal nach 6 Monaten gucken, verändert sich das Hämangiom. Man muss sich ja immer überlegen, die Patientin hatte ja wahrscheinlich bisher eigene Hormone. Und zwar nicht wenige, wenn sie noch geblutet hat regelmäßig. Dann hatte sie ja immer mal einmal im Monat einen Östrogenspiegel von 300, nämlich kurz vorm Eisprung. Wenn die jetzt niedrig dosiert Östrogen-Gel nimmt, dann wird die eher niedrigere Spiegel haben als ohnehin bisher im Zyklus. Und darunter sind die Hämangiome nicht gewachsen. Also ich wäre da einigermaßen entspannt. Transdermal-Östrogen möglichst niedrig dosiert. Die andere tricky Frage ist, hat die noch eine Restfunktion? Und wenn sie jetzt einfach bioidentisches Progesteron zum Beispiel geben oder Dydrogesteron, wissen sie nicht, hat die vielleicht dann doch nochmal Östrogenspitzen, die deutlich höher sind als das, was normalerweise im Zyklus vorkommt, was ja tatsächlich in der Perimenopause häufig ist. Ich würde tatsächlich perimenopausal eher ein Gelbkörperhormon dazugeben, was den Eierstock ein bisschen bremst. Da haben wir aber keine Daten dazu, ob jetzt zum Beispiel Desogestrel oder Slinda irgendwas macht an dem Hämangiom. Also ich würde es, wenn sie eindeutig postmenopausal ist, hätte ich gar keine Bedenken, Östradiol transdermal zu geben und dazu Progesteron oder Dydrogesteron. Ich glaube nicht, dass das was Nennenswertes macht. Aber im Einzelfall kann eben doch was passieren. Das heißt, man muss die regelmäßig überwachen. Die kann man ja gut untersuchen mit dem Ultraschall.
Und wenn jetzt unsere Hörerin sagt, boah, naja, irgendwie habe ich aber doch ein bisschen Bammel und will vielleicht dann doch lieber keine Hormone nehmen. Es gibt ja auch dieses hormonfreie Medikament gegen Hitzewallung oder man könnte es ja auch mit pflanzlichen Methoden probieren. Also wenn die Hörerin jetzt sagt, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, das würde ich dann auch machen. Aber ich muss auch sagen, es gibt wirklich kaum Studien dazu, interessanterweise. Und die Studien sind so ein bisschen, ein Teil der Patienten hat ein Problem, ein Teil hat kein Problem. Und nochmal, die hat ja physiologisch höhere Östrogenspiegel bisher gehabt. Und ich würde mich das trauen. Transdermal Östrogen halte ich für harmlos. Und da muss man gucken, welches Gelbkörperhormon man nimmt.
Zum Schluss haben wir noch eine Frage zum Beckenboden und zur Inkontinenz. Auch dazu hatten wir mal eine spezielle Folge mit einer Urologin, die verlinke ich auch gern nochmal. Die Kerstin ist 47 Jahre alt, hat noch regelmäßig Blutungen, mal kommt es ein bisschen früher, mal etwas später. Sie fragt, kann es sein, dass durch die vaginale Gabe von bioidentischem Progesteron eine Belastungsinkontinenz stärker wird, quasi, dass die Blase sich vielleicht entspannt, ohne dass man es will. Sie schreibt, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber gerade in der zweiten Zyklushälfte, wenn ich dann das Progesteron verwende, fällt es mir auf, dass ich zum Beispiel beim Joggen manchmal Mühe habe, meine Blase zu beherrschen. Sie darf wohl oder will das Progesteron wegen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten nicht schlucken.
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich kenne keine Daten dazu. Da würde ich aber direkt nochmal recherchieren, ob es da irgendeine Studie gibt. Grundsätzlich ist es schon so, dass Progesteron eine entspannende Wirkung auf die glatten Muskelzellen hat. Deswegen haben auch Frauen in der zweiten Zyklushälfte mehr Blähungen, weil der Darm ist sozusagen entspannter und bläht sich mehr auf. Das ist so. Theoretisch ist es auch möglich, dass es sich am Becken, an der Blasenmuskulatur auswirkt. Ich kenne da aber keine Daten zu, das muss ich wirklich sagen. Der Beckenboden selber, das ist ja nicht die glatte Muskulatur, sondern das ist diese klassische Skelettmuskulatur, die funktioniert anders. Wie stark das Progesteron da relaxierend, also entspannend wirkt, weiß ich nicht. Aber ich finde, in den Fällen, muss ich Ihnen sagen, die Patientin schildert es so eindrücklich, dass sie sagt, in der zweiten Zyklushälfte hat sie mehr Probleme mit der Stressinkontinenz. Also die Belastungs- und Stressinkontinenz ist ja, dass man sozusagen in dem Moment, wo Druck entsteht, plötzlich den Urin nicht mehr halten kann. Und das ist Joggen. Joggen macht ja einen Druck am Beckenboden. Und die gute Frage ist, ich meine, der jetzt vaginal Progesteron zu geben, die hat ja noch relativ regelmäßige Blutungen. Die hat wahrscheinlich immer noch eigenes Progesteron. Deswegen hat sie auch die Probleme in der zweiten Zyklushälfte. Da stellt sich die Frage, ob man der nicht eine Gestagen-Monopille gibt. Wobei ich dann nicht weiß, was das für Wechselwirkungen machen kann. Sie hat ja geschrieben, sie hat Angst vor den Wechselwirkungen oral. Das weiß ich jetzt nicht so. Das kann ich nicht sagen.
Ja, sie hat jetzt nicht geschrieben, weshalb sie das Progesteron nimmt, also was sozusagen sich dadurch verbessern soll. Die Frage ist, wenn sich das vielleicht gar nicht verbessert, kann man es ja auch mal weglassen und mal austesten. Aber tatsächlich kann ich mich erinnern, dass uns damals auch Frauen geschrieben hatten, die sowas Ähnliches beschrieben, ohne Progesteroneinnahme, die immer sagten, vor meiner Regel kriege ich irgendwie mehr Probleme mit
ja, so die Blase. Ja, und das ist auch durchaus plausibel durch das, was ich gerade erklärt habe, diese Entspannung der glatten Muskelzellen.
Weil dann ja auch das Progesteron in der zweiten.
Genau. Mhm.
Tja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir hoffen, dass wir euch wieder ein wenig schlauer gemacht haben. Danke, Frau Schaudig, für diese Folge. Und ich freue mich schon, wenn wir dann Anfang April mit der neuen Staffel durchstarten.
Ja, ich danke auch für die schöne Folge. Vielen Dank und freue mich auch schon auf die nächste Staffel.
Dankeschön. Tschüssi.
Tschüss, Frau Simonsen.
Hormongesteuert macht eine kurze Pause. Mit neuen Themen und tollen Expertinnen und Experten sind wir dann Anfang April zurück. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Podcast, aktiviert die Glocke und lasst gern auch ein paar Sterne und Bewertungen für uns da. Ihr könnt uns weiter gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und nicht vergessen, empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partner. Und auch heute gibt es zum Schluss noch einen Hörtipp von mir.
Hi, ich bin Maike Zumhoff, Wissenschaftsjournalistin, und ich bin einer von zwei Hosts beim Podcast Die großen Fragen in 10 Minuten. Und habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum wir Frauen in die Wechseljahre kommen? Also was das für einen Sinn und Zweck haben soll? So aus evolutionärer Sicht? Nein? Dann hört doch mal unbedingt in unsere Folge mit dem Titel Warum hat die Natur die Oma erfunden rein? Ich gucke seitdem jedenfalls mit ganz anderen Augen auf diese Zeitspanne. Also, die großen Fragen in 10 Minuten mit Maike Zumhoff und Carsten Möbius. Überraschende, tiefgründige und so ganz persönliche Aha-Momente, die sind inklusive.
Den Podcast Die großen Fragen in 10 Minuten, den findet ihr genau wie Hormongesteuert kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Katrin Simonsen und ich freue mich, wenn wir uns dann Anfang April wiederhören.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.